Was war denn eigentlich im Fernsehen an Nachrichten und an Botschaften, die man in dieser Woche und in den letzten 14 Tagen gehört hat, das Highlight? Was? Bitte? Griechenland. Rettungsschirm. Papandreou hat es geschafft, ne? Hat die absolute Mehrheit gehabt. Nee, nicht die absolute, die einfache Mehrheit. Hat gereicht. Habt ihr eine Idee, wie viele Milliarden da rettungsschirmmäßig reingepumpt wurden in Griechenland? So all inclusive? Ja, wer weiß es? Es geht doch nicht um Kleingeld, ne? Also, ja. Guckt mal, ist ja interessant. Wisst ihr eigentlich, dass das euer Geld ist, das da reingepumpt wird? Und dass ihr nicht mal wisst, waren es 60, waren es 100, waren es 500 Milliarden? Ist euch bewusst, dass ungefähr jede zweieinhalbte Mark, hätte ich beinahe gesagt, nein, wir sind ja noch beim Euro, jeder zweieinhalbte Euro, der da reingepumpt wird, ein deutscher Euro ist und damit euch gehört? Wie viel waren es denn jetzt? 60, 120 oder 500 Milliarden? Macht doch keinen Unterschied, ne? Ja, ihr wisst es nicht, ne? Ich gebe euch mal eine Denksportaufgabe mit für nächsten Sonntag. Versucht doch mal rauszufinden, wie viel Milliarden es waren. Und achtet einmal darauf, wie egal es uns ist, wenn irgendwann eine Zahl von 10 Milliarden überschritten ist. Wir verlieren den konkreten Kontakt dazu. Wir haben keine Idee mehr, was das eigentlich wirklich für uns bedeutet. Obwohl, ich habe die Zahl 500 Milliarden gehört, das würde bedeuten, wenn jeder dritte Euro davon aus Deutschland stammt, das heißt, dass jeder Deutsche ungefähr 3.000 Euro nach Griechenland investiert hat. Aber wir kriegen dafür keinen Freiflug und keine Unterkunft auf Mykonos in einem schönen kleinen Hotel, sondern wir kriegen dafür nichts. Außer undankbare Griechen, so wie es scheint, die sich auch über die Deutschen ärgern, weil wir so streng sind und von denen so viele Sachen fordern, die sie nicht haben wollen. Realpolitik im 21. Jahrhundert. Und vielleicht weiß ja einer von euch wirklich nächsten Sonntag die genaue Zahl, denn das bedeutet, dass ihr bei 500 Milliarden jeder Deutsche richtig Tausende von Euro investiert hat in Griechenland. Von dem wir aber nicht wissen, ob wir sie zurückbekommen. Also das heißt 60 Milliarden. Aber das heißt, von den 100 Milliarden fließt maximal die Hälfte zurück. Maximal. Das heißt, 50 Milliarden sind schon mal geschenkt. Ja, das sind einige hundert Euro auf jeden Fall für jeden Deutschen drin und es werden am Ende einige tausend sein. Aber so ist das manchmal mit Politik, ne? Man vergisst dann irgendwann auch, dass es was mit einem konkret selber zu tun hat. Aber ihr seid jetzt Menschen, wenn ihr das nächste Mal nach Griechenland fahrt, dann geht es euch wie damals bei der Bankenkrise. Ich gehe ja heute noch vor bestimmten Banken mit einem ganz erhobenen Selbstbewusstsein vorbei, weil ich ja weiß, 8.000 Euro von mir stecken in diesen Banken. 8.000 Euro hat jeder Deutsche gezahlt in der Bankenkrise. Das ist Politik. Das ist Politik, die so an uns vorbeigeht, die wir manchmal gar nicht so mitbekommen und wo wir dann erst im Nachhinein merken, dass das eventuell ganz bedeutsame Tage und Monate waren, weil sich unser gesamtes Wirtschaftssystem neu aufgestellt hat, neu orientieren musste. Das ist Politik. Weil wir erst im Nachhinein feststellen, dass der 9. November, der demnächst wiederkommt, die Welt verändert hat wie fast nichts anderes, weil ein Minister der DDR schlecht vorbereitet war für eine Pressekonferenz. Das ist Politik, wenn ein Papandreou auf diese glorreiche Idee kommt, wir machen jetzt eine Volksabstimmung. Und ganz Europa völlig empört sagt, der hat den Schuss nicht gehört. Und der trotzdem die Mehrheit bekommt in seinem Ländle. Das ist Politik, die um uns herum passiert. Und ich bringe das als Ideen, als Gedanken, weil ich euch gerne mal sagen möchte, was um Paulus herum passiert ist, als er im Jahr 55, 56 seinen Brief geschrieben hat an die Römer. Denn der hatte ganz viel mit Außenpolitik zu tun und Innenpolitik, dass er überhaupt diesen Brief geschrieben hat. 55, 56, Paulus war vermutlich im schönen Korinth, das damals eine schöne, belebte Hafenstadt war. Und man hat gerade gehört, dass der Kaiser Claudius seine dritte Frau hat ermorden lassen, weil sie einen Liebhaber hatte, den sie gerne heiraten wollte. Er selber nutzte die Chance nach dem Mord an seiner Frau gleich für eine vierte Ehe. Claudius war ein Mensch, der zwar als Richter sehr anerkannt war, aber als Politiker von Intrigen, Komplotten und Betrug lebte. Jede Ähnlichkeit zu aktueller Politik, ob in Italien oder anderswo, ist natürlich rein zufällig. Seine vierte Frau von Claudius brachte ihn dazu, cool wie sie ist, einen Sohn aus einer früheren Ehe, deutlich früheren Ehe mit einem ganz anderen Mann, einen Sohn namens Nero zu adoptieren. Und wie so viele Kaiser vor ihm wird zufälligerweise Claudius wenige Tage nachdem er diesen Sohn adoptiert hat, vergiftet. Und der Mutter ist nun wiederum für ihren Sohn Nero das Erbteil sicher. neuer Kaiser, neues Glück. So war das damals. Die Politik war nicht einfach, nicht lecker und für viele, die mitgemacht haben, relativ tödlich. Nero, also frisch adoptierter Sohn, die Adoptivurkunde, Adoptionsurkunde ist noch frisch, die Tinte nicht trocken, wird er Kaiser. Vom kleinen Nichts zum Kaiser im Römischen Reich, ja, das ist wie in Amerika, da kann man sich noch hocharbeiten. Und er führt sich gleich mit ein paar Morden ein. 55 ermordet er seinen Stiefbruder Britannicus, das wäre sein größter Gegner gewesen, um dann übrigens auch etwas später seine eigene Mutter zu ermorden. Das war damals nicht unüblich. Macht, Politik war ein schmutziges Geschäft, dagegen ist es heute relativ sauber. Aber ein Gutes hatte seine Herrschaft, zumindest am Anfang, denn es gab ein sogenanntes Bannedikt, das die Juden für 5 Jahre aus Rom vertrieben hatte, das von Claudius dann erstellt wurde und nach dem Tode von Claudius wieder aufgehoben wurde. Und das wiederum ist für Paulus ganz wichtig. Denn der sitzt in Korinth, betreibt Gemeindearbeit, arbeitet übrigens, wie er es immer gemacht hat, nicht nur als Evangelist, sondern er verdient sich sein Geld als Zeltmacher. Und zwischendurch treibt er sich vermutlich auch in Ephesus herum, baut auch hier eine neue Gemeinde auf. Eigentlich könnte das reichen, der Mann hat gut zu tun, nicht aber Paulus. Der hat schon lange neue Pläne. 3 große Missionsreisen hat er hinter sich, hat damit mehr von der Welt gesehen als die meisten Menschen seiner Zeit, aber die Energie ist ihm noch nicht ausgegangen. Da geht noch was. Er will weiter. Und er hat tatsächlich diese Idee, er will das Evangelium bis in den letzten Winkel des Römischen Reiches tragen. Er plant eine Reise nach Spanien und will zuvor Stationen machen in Rom, was ja nun wieder, den Wirren der Politik sei gedankt, möglich geworden ist. Rom, eine Stadt damals schon unglaublich groß mit 600.000 Einwohnern und einer großen christlichen Gemeinde. Und wie anderswo hat es dort auch die Anfänge der christlichen Gemeinde in den jüdischen Synagogen gegeben, bis zum großen Krach. Die Juden und die Christen haben sich immer wieder in die Wolle bekommen. Es gab viele Juden, die nicht so einfach selbstverständlich diesen Jesus als neuen Messias akzeptieren wollten. Und es gab viele Christen, die überhaupt nicht verstehen konnten, dass die Juden es einfach nicht verstehen konnten, dass er genau eben dieser sein sollte. Und eben aus dieser Auseinandersetzung kam dann der Krach und der Ärger und Kaiser Claudius hatte irgendwann die Nase voll. Er hat gesagt, Schlussende aus, immer das Gleiche mit diesen Juden, weg mit ihnen, alle raus aus Rom. Damals in der Politik konnte man das machen. Und so waren unter anderem auch Aquila und Priscilla betroffen, die sich dann in Korinth niedergelassen hatten und wie Paulus Zeltmacher waren. Und mit denen hat er viel geredet. So bei der Arbeit damals und dann unter Christen. Und die haben ihm viel von Rom erzählt. Und dem Rausschmiss der Juden und eben auch der Juden-Christen. Denn Claudius hat nicht so ganz differenziert zwischen Juden und Christen. Die hat er in eine Gruppe gehauen und dann waren die Juden und die Juden-Christen alle weg. Also blieben in Rom nur noch die Heidenchristen, das heißt die, die keine jüdischen Ursprünge hatten und die bauten auch weiter Gemeinde und die Gemeinde veränderte sich sehr stark durch diese Dominanz der Menschen, die vorher nicht Juden waren, die die ganze Tradition nicht kannten und nun selber in der Gemeindeverantwortung für 5 Jahre alleine standen, weil es gar keine Juden mehr gab. So, Nero, Kaiser, ein paar Morde, der Bann wird aufgehoben und viele Judenchristen gehen wieder zurück oder planen es. Und Paulus will diese Chance nutzen. Jetzt habe ich tatsächlich die Möglichkeit, sagt er, einmal nach Rom zu kommen, in den Mittelpunkt der damaligen Welt. Eine große Chance. Und er plant seine Reise. Er ist ein Getriebener, das wird deutlich. Er ist jemand, der eine Bringeschuld hat. Er ist jemand, der am Anfang auch sagt, ich bin ein Knecht Gottes, ich bin ein Doulos, ich bin ein Sklave, aber auch ein Apostolos, ein Gesandter. Denn ich habe diese Botschaft des Evangeliums weiterzutragen und das ist mein Job, das ist meine Berufung. Und das macht er am Anfang dieses Briefes deutlich, genauso wie es dann in der Folge im Römerbrief immer wieder deutlich wird, dass er sagt, es ist meine Verantwortung, ich muss das tun. Und bei der Überlegung, irgendeines Tages in Rom zu stehen und in der Gemeinde zu predigen, kommt ihm die Idee, eben diesen Brief zu schreiben, von dem wir den ersten Ausschnitt schon gehört haben. Dieser Brief ist die erste Kontaktaufnahme. Und es ist die Kontaktaufnahme mit einer Gemeinde, die er ausnahmsweise mal nicht kennt. Alle anderen Gemeinden kriegen Briefe, weil Paulus die Gemeinde kennt. Hier nicht. Von den Römern hat er zwar viel gehört, aber selber gesehen hat er sie nie. Und so schreibt er ihnen einen Brief. Den längsten, den er je geschrieben hat. Eine Art Vorstellungsbrief. Eine Art, ich sage euch mal, wie ich theologisch denke. Was mir wirklich wichtig ist. Und ihr habt die Möglichkeit, bevor ich überhaupt nach Rom komme, könnt ihr das alles lesen. Sein längster Brief, niedergeschrieben übrigens nicht von ihm selber, sondern er war eher der Denker, nicht der Schreiber. Und so hatte ein Schreiber, einen Christen namens Tertius, der all das aufgeschrieben hat, was ihm Paulus diktiert hat. Eine Grundlegung also. Also wer wirklich wissen will im Neuen Testament, wie tickt Paulus theologisch, der kommt am Römerbrief überhaupt nicht vorbei. Und wie sich's gehört, natürlich in dem ersten Kapitel oder in den ersten Kapiteln, da schreibt man die wirklich großen, bedeutsamen Sachen runter. So als Art Eröffnung, so als Präludium, als ersten Auftakt. Und so ist es mein Wunsch, auch bei euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zum Heil, zur Errettung aller, die daran glauben, zuerst den Juden und dann den Griechen. In diesem Evangelium wird die Gerechtigkeit, die vor Gott Bestand hat, geoffenbart. Aus Glauben zum Glauben. So wie es bei Habakuk geschrieben steht, der aus Glauben Gerechte wird leben. Was ich bis heute nicht verstanden habe und auch niemanden gefunden habe, auch weder Literatur noch anderswo, der es mir hätte erklären können, warum sollte er sich schämen? Weil er als Jude seine Geschichte verraten hat? Weil er als Jude übergelaufen ist zu diesen Christen? Wo er doch ein Gelehrter war? Reicht eigentlich das aus, um sich zu schämen? Ist das eigentlich sinnvoll, wenn man das dann auch Leuten schreibt, die selber zur christlichen Gemeinde gehören? Das heißt, die haben sich ja dann alle schon durchgeschämt. Die sind ja schon Christen geworden. Ich gebe zu, das habe ich nicht verstanden. Das bleibt für mich eine offene Frage. Aber was ich verstanden habe von Paulus, ist, dass er als jemand, der eine jüdische Tradition hatte und der Schriftgelehrter war, das heißt, der hat ein Studium gehabt der damaligen Zeit und hat die Schriften des Alten Testamentes studiert und dabei sehr viel auch reflektiert und gelernt, dass Paulus einen Gedanken hat, der in dieser Art und Weise in der jüdischen Literatur überhaupt nicht zu finden ist. Er ist der Erste, der redet von der Dynamis Theou, das sind die beiden griechischen Worte. Und sehr, sehr viel später kommt ein Mensch namens Herr Nobel, als er das Dynamit erfindet, auf die glorreiche Idee, dieses griechische Wort Dynamis zu nehmen für sein neues Produkt, das nicht nur Segen, sondern auch sehr viel Unheil in die Welt gebracht hat. Aber er ist der Erste, der von Dynamis redet, wenn es um Gott geht. Das hat keiner gemacht. Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, diese Art der guten Nachricht, von der er predigt, als Kraft Gottes zu verstehen, und zwar zum Heil. Was bitteschön ist denn Heil? Auch diese Begrifflichkeit im Alten Testament, ihr könnt die suchen, ihr werdet die nicht finden. Wofür brauchen wir denn Heil? Im Alten Testament war das klar, ich bin Jude, gehöre ich zu Gottes Volk, super. Dann ist es wie zu Hause, wenn ich zu einer Familie gehöre, gibt es Spielregeln, die muss ich beachten, sonst gibt es Ärger. Das ist die Kurzform von dem, was man vielleicht bezeichnen könnte auch als jüdische Tradition. Juden waren Kraftgeburt Juden. In diesem Sinne wurde man nicht Jude, weil man eine Überzeugung anhing, sondern man war Jude durch Geburt. Und damit war man ein Volk, das Augapfel Gottes genannt wurde. Und dann war es tatsächlich wie in den meisten Familien, dass man sich auch vernünftig zu benehmen hatte. Heute Morgen, ich bin alleine zu Hause, Jutta ist in Hamburg, und ich war alleine zu Hause, ich habe heute Morgen 4-mal geschimpft. Laut geschimpft, ganz laut geschimpft. Ich stand im Zimmer meiner Mädchen, die seit Freitagmittag mir wieder beibringen wollten, was Entropie in einem Kinderzimmer bedeuten kann. Der maximale Zustand der Energielosigkeit. Das heißt, wenn nichts mehr da war, wo es vorher war, wenn nichts mehr systemisch geordnet ist, wenn nichts mehr energieloser gemacht werden kann, die maximale Spielzeugverbreitung erreicht ist, dann nennt man das vermutlich im Kinderzimmer auch Entropie. Ich habe es ein, zweimal gesagt, dreimal gesagt, bitte aufräumen, jetzt, sofort, vor dem Frühstück, es hat nichts genützt. Und am Ende habe ich gemacht, worauf ich nicht stolz bin, ich habe laut gebrüllt. Hat funktioniert. Die Kinder sind eigentlich nicht beeindruckt. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, sie sind beeindruckt, wenn ich laut werde. Das geht da rein, da raus. Aber es funktioniert. Und das heißt, sie haben also einmal wieder gelernt, okay, wenn ich mich nicht anständig verhalte, dann gibt es Stress. Genau diese Erfahrung ist letztlich zutiefst jüdische Tradition. Es ging überhaupt nicht wirklich darum, was man glaubt, sondern sehr, sehr viel stärker in der jüdischen Tradition, wie man sich verhält. Und zwar so mit der Frage, wie man sich wohl verhält. Denn die Grundidee war, wenn alle Juden auch nur einen einzigen Samstag den Sabbat halten, kommt Jahwe wieder. Sofort. Wenn alle ihre Zimmer aufgeräumt haben, alle anständig ihre Hausaufgaben gemacht haben, alle ihre Dinge so geordnet haben, wie es eigentlich sein sollte, was ja kein Problem wäre, wenn alle es tun würden, dann würde Jahwe wiederkommen. Das ist zutiefst bis heute Frömmigkeit auch der Juden, die in dieser Tradition leben. Aber da immer ein paar Leute ihre Hausaufgaben nicht machen und nicht ordentlich sind, funktioniert es nicht. Das ist ganz wichtig, weil Paulus kommt selber aus einer solchen Traditionsgeschichte, in der er immer wieder gelernt hat, sich richtig zu verhalten, sich richtig zu verhalten, sich richtig zu verhalten. Und er wird daran irre, weil er irgendwann merkt, dass das mit dem richtigen Verhalten, dass das nicht funktioniert. Er ist ja jemand übrigens, der sogar ein richtiger Eiferer ist für das Alte Testament und für das Judentum bei der Steinigung des Stephanus, des ersten Märtyrers, der beschrieben ist, ich glaube in Apostelgeschichte 7 oder was 5. Da auf jeden Fall ist er zu finden als derjenige, der von den Pharisäern die Mäntel hält, während sie sie ausgezogen haben, den Stephanus mit Steinen töten, weil er ein Irrlehrer war. Der taucht dort das erste Mal richtig auf, hat Jesus selber nie gesehen. Aber er hat sein Bekehrungserlebnis gehabt. Und was wir immer wieder bedenken müssen, dieses Wort Bekehrung, dieses Wort Metanoia, heißt, dass etwas wirklich völlig Neues an Qualität in das Leben eines Menschen kommt. Das heißt, ich mache nicht so ein bisschen weiter als wie zuvor und ich ändere so ein paar Gedanken, sondern Metanoia, Bekehrung, heißt etwas wirklich grundsätzlich Neues kommt in das Leben eines Menschen. Ich erinnere an letzten Sonntag, da haben wir das Stichwort gehabt, vorletzten, Transformation. Im Vergleich zu Translation. Translation würde heißen, ich habe ein bisschen was Neues kennengelernt. Das baue ich in mein bisheriges System ein. Transformation heißt, es wird etwas wirklich Neues daraus. Und was Paulus an dieser Stelle erlebt, was ihn so sehr beseelt und ihm diese Kraft gibt, ist, dass er eine Transformation erlebt hat. Dass er eine Bekehrung erlebt hat. Eine Kehrtwende seines gesamten Denkens, Fühlens und Verhaltens. Und als jemand, der selber jüdisch geprägt ist und sehr stark im Verhalten lebt, hat er verstanden, dass man sich nicht nur verhalten kann, sondern dass man sehr wohl auch denken kann und dass man selber auch sehr stark wahrnehmen, fühlen kann. Und als jemand, der aus einer Tradition kam, die durch und durch im Verhalten war, hat er wahrgenommen, das stimmt was nicht. Das funktioniert so nicht. Das hat er wirklich gespürt, das hat er wahrgenommen. Und er hat genau das durchdacht und hat dann für sich festgestellt, dass dieses Euangelium, so wie es im Griechischen im Original heißt, dieses Evangelium, diese gute Nachricht von Jesus, dass es das auf den Punkt bringt. Das hat er verstanden. Und er hat wahrgenommen, dass das funktioniert. Und dass diese Idee des sich ständigen Verhaltens, wie er es als Jude kennengelernt hat, gar nicht dem entspricht, was Gott von ihm wollte. Und das ist im Prinzip die Kehrtwende. Weg vom Verhalten, in der Wahrnehmung, dass das nicht funktionieren kann, neues Denken, das dann wieder ins Leben findet. Das ist letztlich die Bekehrung, das ist das, was Paulus beseelt hat und hier im ersten Kapitel des Römerbriefes deswegen so wichtig ist. Interessant ist übrigens auch, dass dadurch endlich mal auch der Prophet Habakuk zu Ehren kommt. Das ist einer der so völlig langweiligen, völlig egalen Propheten des Alten Testamentes. Aber Paulus findet bei ihm einen schönen Satz, den sonst noch niemand gesehen hat, nämlich der Satz, der aus Glauben Gerechte wird leben. Und das ist das Neue. Dass nämlich Paulus in einer Tradition groß wurde, wo es immer nur ums Verhalten ging und er jetzt das erste Mal als Erster sagt, Leute, es ist jetzt nicht mehr wichtig, wie wir uns verhalten, sondern es ist wichtig, dass wir glauben, dass wir denken, dass wir denken und darüber hinaus aus dem Denken heraus Gläubige werden. Und das macht uns gerecht mit Gott. Für uns im 21. Jahrhundert ist das scheinbar nichts Bedeutsames. Für Paulus war das der Beginn einer Leidenschaft, weil ihm deutlich wurde, wie grundsätzlich neu diese Botschaft ist, die er dort verstanden hat und unter die Leute bringt. Jetzt möchte ich gerne den Schwenk zu Martin Luther kriegen. Den haben wir ja in der Einleitung gehabt. An der Stelle darf ich nochmal darauf hinweisen, dass wir selber als Baptisten Reformierte sind. Durch und durch. Also das, was dort Martin Luther erlebt hat und was dort die evangelische Kirche in einigen Teilen Deutschland und Europas in der Folge ausmachte, nämlich reformierte Christen zu sein, das haben die Baptisten schon deutlich früher viel umfassender gemacht, als Martin Luther es jemals gewagt hat. Die Gründerväter der Freikirchen, die sind bereits ab dem 10. Jahrhundert unterwegs. Die meisten sind entweder ersoffen, aber nicht freiwillig, oder verbrannt worden. Das waren so die beiden Alternativen, die damals üblich waren, wenn Menschen andersgläubig waren und sich nicht so verhalten haben, wie die katholische Kirche es wollte. Denn auch diese katholische Kirche, die letztlich aus dem hervorging, was Paulus gepredigt hat, hat irgendwann die ganzen guten Ansätze dessen, was das Denken und der Glaube angeht und die Frage der Wahrnehmung und der Reflexion der eigenen Frömmigkeit völlig vergessen. Und sie waren wieder ganz auf dieser Position des braven Verhaltens gelandet. Und da muss man nochmal sehen, in welcher Zeit Paulus gelebt hat. Wenn man damals in die Kirche gegangen ist, die meisten Leute konnten kein Latein. Die gesamten Gottesdienste wurden komplett in Latein abgehalten. Vielleicht 2% der Bevölkerung konnten Latein. Und selbst von denen, die also an der Stelle Deutsch konnten, konnten von denen vielleicht 2% schreiben. Das heißt, man konnte von dem Gottesdienst, der dort erlebt wurde, überhaupt nichts verstehen. Nichts, aber auch gar nichts. Man hat brav mitgemacht. Alles mitgemacht, was dort vorne von den Priestern vorgebetet und gemacht wurde und ein paar Bröckchen Latein auswendig gelernt, ohne deren Gehalt zu verstehen. Und was überhaupt an Frömmigkeit irgendwie möglich war, dem Verstehen nahezubringen, das war durch Bilder gekennzeichnet. In dem schönen Video, das ihr auch bei YouTube findet, von dem ich denke, dass wir den Link mal rumschicken sollten durch den Verteiler, wird nämlich genau darauf nochmal auch verwiesen, dass die Frömmigkeit im Mittelalter ganz stark durch Bilder geprägt war. Und wenn man in eine Kirche des frühen Mittelalters ging, vor Luther, sah man dort den heiligen Christus, der also die Offenbarung hat, der auferstanden ist von den Toten und der jetzt das Reich der Himmel vorbereitet für die rechtgläubig sind. Und auf ganz, ganz vielen dieser Bilder sah man dann, was denen passiert, die nicht dabei sind. Denn es gab unglaublich viele schöne Höllenbilder, die sehr liebevoll detailreich gestaltet waren und wo also alle, die praktisch der Botschaft nicht glaubten, sofort sehen konnten, also wenn ich da nicht dazu gehöre, dann gehöre ich da dazu. Und dann konnte ich mir überlegen, wo möchte ich denn gerne zugehören? Und dann war relativ deutlich, nee, da unten möchte ich eigentlich nicht zugehören. Also haben die meisten mitgespielt, obwohl sie nichts verstanden haben. Und da saß dieser kleine Mönch, der dieses Gewitter überlebt hatte, dann tatsächlich Mönch geworden ist, lesen und schreiben konnte, mit 28 bereits Professor wurde, damals war es ein bisschen leichter als heute, und der ist in seiner eigenen Wahrnehmung irre geworden, weil er gemerkt hat, Leute, was wir hier machen, das kann nicht stimmen. Der hat gedacht und gedacht und gedacht, aber immer noch in der Theologie seiner Zeit und hat beim Denken selber gemerkt, das kann nicht stimmen, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Und seine Grundidee, das war sein Lebensthema, war, dass er auf der Suche war nach irgendeinem Ort, wo er einfach sein durfte, wie er ist. Der Begriff des gnädigen Gottes. Und er fand und fand und fand ihn nicht. Und es war für ihn ein großes Problem, das ihn herumtrieb. Und es ist auch kein Wunder, dass ihn das herumtrieb, denn in der Zeit, in der er selber Mönch war, zog nicht nur Alfred Tetzel, sondern eine ganze Horde von Menschen durch die Lande, die aus Rom kamen, die offiziell bestellt wurden und Ablasshandelsbetreiber waren. Das heißt, der gute Papst in Rom wollte die größte Kirche der Welt bauen, weil es war nicht mehr die größte, die dort existierte. Es gab mittlerweile 2, 3 größere in der Welt und er wollte unbedingt die größte Kirche der Welt bauen, weil der Papst in Rom musste die größte Kirche haben, aber es gab kein Geld. Also kam wirklich den Leuten in Rom die glorreiche Idee, wir verkaufen den Leuten Ablass. Und zwar nicht den Ablass, dass sie sofort in den Himmel kommen, Das konnte alleine Gott entscheiden, da waren sie sich alle einig. Aber es gab so eine Zeit, eine Idee der katholischen Kirche, eine Zeit des Fegefeuers. Und aus theologischen Gründen, die ich bis heute nie so richtig verstanden habe, maßte sich die katholische Kirche an, dass die Geistlichen über die Frage der Zeit des Fegefeuers, also wie viele Jahre, Jahrhunderte ein Mensch nach seinem Tod verbringt, in diesem Reinigungsfeuer, das aber ziemlich unangenehm und heiß sein sollte und sehr problematisch war, wie viel Zeit er verbringen musste, bis er dann in den Himmel kommen konnte. Und diese Zeit konnte durch eine Geldzahlung verkürzt werden. Also, wenn ich damals gelebt hätte und hätte dieses Angebot, ich glaube, ich hätte zugeschlagen. Wie viele Jahrhunderte möchtest du denn gerne im Fegefeuer schmoren? Ohne Trinken, ohne Essen, bei sehr, sehr großer Hitze. Und gib mir genügend Geld und dann bist du sofort durch. Freifahrtschein in den Himmel. Das war die Grundidee. Und noch raffinierter, das war ja die Fegefeuerzeit, ergab sich aufgrund meiner Sündenzahl oder der Schwere meiner Sünden. Und die glorreiche Idee war eben nicht nur Sünden der Vergangenheit abzahlen zu können, sondern so eine Art Prepaid. Ne? Ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Was Alfred Tetzel verkauft hat, waren Prepaid-Karten fürs Fegefeuer. Das heißt, schriftlich unterzeichnet war damit klar, wenn die Geldsumme stimmte, waren alle Sünden der Zukunft getilgt für das Fegefeuer. Weil mehr können wir nicht machen, sagt die katholische Kirche, aber das können wir machen. Ja, und so wie die Menschen waren und sind, hat das gereicht, um das Geld für den Petersdom zusammenzukriegen. Aber da wird nochmal deutlich, da gibt es keinen gnädigen Gott. In der ganzen Theologie, die damals gelebt hat, gab es keinen gnädigen Gott. Und es hat auch niemand Interesse, einen gnädigen Gott zu zeichnen. Weil das hätte bedeutet, der Papst in Rom hätte das Geld für seinen Peterdom nicht zusammengekriegt. Das heißt, es musste einen möglichst ungnädigen Gott geben und die Priester hatten die Aufgabe, in den Jahren ganz, ganz bewusst und viel über die Hölle zu predigen. Das war Dienstanweisung aus Rom. Weil sich damit ganz deutlich auch ein Zusammenhang herstellen ließ, wenn hinterher die Ablasshändler kamen, hatten die deutlich mehr Umsätze. Wenn vorher vernünftig über die Hölle gepredigt wurde. Realpolitik des 16. Jahrhunderts. Und an dieser Stelle ist es ein Martin Luther, der in seiner Wahrnehmung merkt, ihm schwillt der Kamm. Und das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Und dieser Text, in dem Paulus genau davon berichtet, wie er seine Bekehrung, seine Metanoia erlebt, sein Abkehr vom Verhalten des Judentums hin zum Glauben, wird tatsächlich ein zweites Mal in der Kirchengeschichte zu einem ganz bedeutsamen Text, diesmal mit einem anderen Schwerpunkt, mit einer anderen Gewichtung. Dass nämlich ein Martin Luther für sich versteht, es geht tatsächlich nicht ums Verhalten, es geht um den Glauben und es geht darum, dass die Gerechtigkeit Gottes nichts ist, was uns richtet, sondern etwas, was uns aufrichtet. Und genau diese Worte, die für Paulus so wichtig waren, werden dann auch für Martin Luther so wichtig und bedeutsam, weil er wirklich verstanden hat, es geht nicht darum, dass uns Gott vor Gericht richtet, sondern dass uns Jesus aufrichtet. Ein und derselbe Begriff. Aber je nachdem, von wo aus ich ihn betrachte und verstehe, bekommt er einen völlig neuen Sinn. Und diesen völlig neuen Sinn hat Martin Luther 1518 im Nachdenken über den Römerbrief, über den er arbeiten musste, weil er als Professor darüber ein Seminar zu halten hatte im Winterhalbjahr 1518-1519. Aber er hat dort an der Stelle eines seiner wichtigsten Bekehrungserlebnisse gehabt, was sein Leben nachhaltig verändert hat. Was an der Stelle deutlich wird, um den Übergang zur Neuzeit wieder zu verstehen, ist, dass sowohl ein Paulus als auch ein Martin Luther mehr über Gott 9.0 wussten, als manche von uns heute in Bethania. Etwas, was man nämlich jederzeit ändern kann, wenn man sich montags um 19 Uhr auf den Weg macht zum Bibelgesprächskreis. Und interessanterweise werden wir genau an diesem Montag über die Ebene Gott 4.0 sprechen. Und was Paulus erlebt hat und was Martin Luther erlebt hat, sind nämlich genau Frömmigkeitsstrukturen, die auf dieser sogenannten blauen Ebene Gott 4.0 sich abspielen. Das heißt, so muss das sein, das sind die Gesetze, ihr sind die Chefs, die haben das Sagen, das sind die Befehlsempfänger, das sind die Regeln und wer nicht mitspielt, ist raus. Das ist kürzest gefasst sehr verkürzt zugegeben, Gott 4.0. Und die Frömmigkeit des Judentums war eindeutig auf dieser blauen, vierten Ebene. Die Frömmigkeit, die ein Paulus erlebt hat in der Kirche des 16. Jahrhunderts, war genau auf dieser Ebene 4.0. Und sowohl Paulus als auch Martin Luther waren Menschen, die es wagten, den Common Sense ihrer Zeit zu verlassen, weil sie in der Wahrnehmung merkten, dass das nicht passt. Das geht nicht. Und fanden zu neuen Positionen und machten sich damit auf in ihrem Denken und in ihrem Wahrnehmen und auch später in ihrem Handeln auf die Ebene 5. Eine Einsamkeitsstufe übrigens. Die Viererstufe ist eine Gemeinschaftsstufe. Wir müssen uns alle gleich verhalten, aber es gibt ein Wir-Gefühl. Aber der es dann wagt, daraus auszubrechen und denkerisch neue Wege zu gehen, wird sich erstmal sehr, sehr einsam erleben. Bis in der Folge aus diesem Aufbruch auf der nächsten Stufe 5 und dann 6, 0, dass dann die grüne Ebene etwas Neues an Wir-Gefühl entsteht. Aber es waren in beiden Fällen bei Paulus und bei Martin Luther wirklich Transformationsprozesse. Da blieb in deren Gottesbildern kein Stein mehr auf dem anderen. Es wurde etwas komplett Neues konstruiert. Das ist nicht mehr die Raupe, die eine Raupe bleibt, sondern es ist die Raupe, die sich verpuppt, sich ganz aufgibt, damit aus dem Material etwas völlig Neues entstehen kann, nämlich am Ende der Schmetterling. Und das ist die Herausforderung, das ist die Aufforderung, die in diesem Text auch für uns steht, selber darüber nachzudenken, ob es uns gelingt, im 21. Jahrhundert Christen zu sein, die neu aus der Wahrnehmung schauen, aus dem Fühlen schauen, was ist dran, was kann funktionieren, was bedeutet es für uns heute, vor Gott, mit Gott zu leben in dieser Welt des 21. Jahrhunderts. Um dann vielleicht die dritte intensive Begegnung mit einem solchen Text wie Römer 1 zu erleben. Und wieder neu wahrzunehmen, dass diese Weiterentwicklung kein Ende nimmt, sondern dass das ein immer wiederkehrender neuer Prozess ist, der als Herausforderung für jede Generation neu möglich ist. Sich selber zu fragen, wie transformiere ich meinen Glauben? Und dann heißt es nicht, Altes immer bewahren zu müssen, weil es doch schon so alt ist. Dann heißt es eben nicht, die Asche zu bewahren, sondern Hüter der Flamme zu sein. Und immer wieder neu danach zu fragen, was heißt es, jetzt Hüter der Flamme zu sein? Was ist die Kraft, die Dynamis des Evangeliums in unserer heutigen Zeit? Und wie können wir das so übersetzen, dass wir merken, es trägt in unserem Leben? Und dass das nichts ist, vor dem man sich schämen muss, wenn man Leuten sagt, und übrigens, ich bin bekennender Christ. Sondern, dass es wichtig ist, dass Menschen aufstehen und sagen, natürlich bin ich Christ. Was denn sonst? Andere Möglichkeiten wird es immer geben, aber etwas selbstbewusster, auch zu sagen, wir haben an der Stelle ein Erbe, das trägt, aber das weiterentwickelt werden will und das tiefe Wahrheiten und tiefe Erfahrungswirklichkeiten des Menschseins und der Frage nach Gott mit sich trägt, das ist wichtig ernst zu nehmen und zu halten und sich dessen wahrlich nicht zu schämen, sondern neu zu überlegen, hier, jetzt und heute, was bedeutet es für meine Existenz und für meinen Glauben? Und was übrigens von dem, was ich in meiner Frömmigkeit sehe, darf ich sehr wohl in Frage stellen, weil ich wahrnehme, das funktioniert nicht. Und mich dann mit anderen gemeinsam einlasse auf einen neuen Denkprozess. Und wer immer das will und auf der Suche nach diesen Dingen ist, herzlich willkommen in dieser christlichen Gemeinde. Denn es ist die Aufgabe, die uns mitgegeben ist, das zu tun und das weiterzuleben. Amen. Bevor wir gleich überleiten zum Abendmahl, lasst uns noch einmal gemeinsam singen. ganzen Stadt, in dem ganzen Land, auf der ganzen Welt werden heute Menschen in christlichen Kirchen das Abendmahl feiern. Und es werden viele sein. Es werden vermutlich weit mehr als 1 Milliarde Menschen sein, die Brot und Kelch erleben als ein Zeichen, das Jesus gesetzt hat vor fast 2000 Jahren, als er an diesem Abend zusammensaß mit seinen Jüngern nach dem Pessachmahl in Jerusalem. An diesem Abend hatte er dieses Pessach mit seinen Jüngern gefeiert und er sagte, dass ihm danach schmerzlich, herzlich verlanget hätte, dieses Mahl mit seinen Jüngern zu feiern. Und am Ende, nachdem alle Sachen, die dort sehr klar seit Jahrhunderten als Spielregeln festgelegt sind, nahm er für die Jünger vermutlich sehr überraschend noch einmal das Brot, was schon mehrere Male an dem Abend durch die Reihen gegeben wurde, und gab ihnen dieses Brot, nachdem er das Dankgebet darüber gesprochen hatte, mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch dahin gegeben wird. Tut dies, im Deutschen müssten wir sagen, zu meinem Gedächtnis. Wenn wir es griechisch übersetzen, müssten wir sagen: Tut dies, damit jedes Mal, wenn ihr dieses Brot nehmt, mein Brot in euch gegenwärtig wird als mein Leib. Das ist etwas anderes, völlig anderes, als an etwas zu denken. Es geht um die Vergegenwärtigung. Das waren die Worte, die seine Jünger hörten. Wenn ihr dieses Brot nehmt und es wieder tun werdet, dann wird meine Gegenwart zu euch kommen. Ich werde an euch herantreten. Und er nahm danach auch noch einmal den Kelch. Es steht dort übrigens nicht geschrieben, dass dort Wein drin sein muss. Und weil wir nie wissen, welche Besucher zu uns kommen, die Abendmahl mit uns teilen und wir niemanden ausschließen wollen, gibt es bei uns Traubensaft. Es geht um den Kelch. Und er segnete auch diesen Kelch, gab ihn seinen Jüngern mit den Worten: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute. Und machte damit deutlich, mit diesem Wort Berit für Bund, das er benutzt hat, dass er die Tradition des Alten Testamentes transformiert. Dass er sich selbst in diese Geschichte des Alten Testamentes setzt, die gründungsstiftend ist für das Volk Israel und diese Juden als der Augapfel Gottes. Dass er selber sagte: Ich bin der neue Bund in meinem Blute. Und so oft ihr daraus trinkt, aus diesem Kelch, kommt das in eure Gegenwart. Und wenn ihr dann nochmal überlegen, wir haben drei Positionen kennengelernt, in der sich Kirche ereignet, nämlich einmal in der Position des Verhaltens, dann aber auch in der Position der Wahrnehmung und des Fühlens und in der Position des Denkens. Wenn es eine Position gibt, die uns einlädt, wieder etwas Neues zu erleben, dann ist es genau diese Position des Wahrnehmens und des Fühlens. Und ich wüsste kein schöneres Zeichen als das Abendmahl, in dem wir schmecken und erleben können, wie uns Gott nahe kommt. Und vielleicht etwas Neues in unserer Wahrnehmung größer wird, Raum bekommt. Und ich daran denke, dass es nicht um die Geschichte geht, sondern um die Gegenwart. Und dass seine Idee, mit uns etwas zu gestalten, in der Gegenwart sich ereignen soll, nicht in der Wiederholung der Geschichte. Und in der Gestaltung einer Zukunft. Und in diesem Sinne seid ihr eingeladen, wenn ihr das erleben wollt, wenn ihr das teilen wollt, wenn ihr sagen wollt und könnt: Ja, ich will, dass da etwas in meinem Leben passiert, wo ich in Kontakt komme, in dieser Gegenwart mit Jesus und dem, was er verkündet hat. Dann seid ihr herzlich eingeladen, Brot und Kelch mit uns gemeinsam zu teilen. Und bevor wir das Brot durch die Reihen geben, will ich das Dankgebet dafür sprechen und ich bitte euch, dass ihr dazu aufsteht. Jesus Christus, ich möchte dir danken für dieses Zeichen. Ich möchte dir danken, dass du uns wirklich nahe kommst. Dass wir dich schmecken und riechen können und kauen können. Dass wir etwas von dir in uns aufnehmen können. Und dass du uns deutlich machst, dass du uns nahe kommen willst. Und dass du etwas in uns transformieren, etwas verändern willst. Ich möchte dir dafür danken. Ich möchte dir dafür danken, dass du bereit warst, alles, was du hattest und was zu dir gehörte, loszulassen, damit etwas in uns weiter wirken und leben kann. Dafür danke ich dir und bitte dich, Herr, dass du uns in diesem Brot berührst, dass wir uns spüren und wahrnehmen und dich spüren und wahrnehmen und uns freuen, dass du gegenwärtig bist. Amen. Nehmt wieder Platz. Jesus Christus spricht, das ist mein Leib, der für euch dahin gegeben ist. Tut dies zu meiner Vergegenwärtigung.